Eingeladen zu diesem Gottesdienst. Mein Thema wird Adventsthema sein. Jesus wurde erwartet, Jesus wird erwartet. Und wie erwartest du, wie erwarte ich den Herrn Jesus Christus? Das ist die große Frage. Wir sind in der Erwartungshaltung. Er kommt wieder. Er kam, er ist gekommen. Das ist die eine Botschaft. Er kam, um Sünder zu retten, selig zu machen. Und er ist gegenwärtig, wo 230 versammeln. Das ist auch die Wahrheit. Und das dritte ist ein seelsorgerliches Thema. Jesus kommt bald. Maranatha. Das ist für die Gläubigen. Bist du fertig? Bist du bereit? Kannst du Jesus jetzt begegnen? So. Jesus wurde erwartet, aber zuerst einmal, was erwartet uns in den nächsten Tagen, nächsten Gottesdiensten? Ich weise auf Heiligabend hin, hier haben wir einen extra Gottesdienst, Heiligabend, den 24. Dezember, 16 Uhr. Dann am ersten Weihnachtstag haben wir um 11 Uhr, nicht um 10 Uhr, wie gewöhnlich unsere Gottesdienste sind, sondern um 11 Uhr. Gott lässt sich sehen, Gott lässt sich erleben, Gott lässt sich berühren, Gott lässt sich erfahren. Gott ist ein reeller Gott, den kannst du ja berühren und streicheln. Jesus konnte man damals streicheln, als die Weisen kamen, die haben gesagt, ach Büblein, Halleluja. Also im Koran steht drin, dass als die Weisen kamen, da haben die Weisen Fragen gestellt und hat ihnen beantwortet die Fragen. Das ist Jesus, Halleluja. Jesus war Sohn Gottes von Anfang an bis zum Schluss. Vollkommen und vollendet. So, ich lade dich herzlich ein zu diesen Gottesdiensten. Schau auf den Zettel hin. Ist alles Wissenswerte drauf. Auch Silvester fangen wir um 20 Uhr und mach dich auch bereit für Silvester, dass du Freude mitbringst, Salat mitbringst und was man sonst noch alles braucht. Einfach eine gute Zeit. Dann weise ich noch hin auf unsere Bibelschule. Den Titusbrief, der ist hier zu haben. Und studiere und arbeite durch. Im Titusbrief stehen große Wahrheiten drin. Also ich finde große Wahrheiten für uns Christen. Wir können da also eine ganze Menge lernen, was der Apostel Paulus zu seinem Schüler, den er bekehrt hat, wahrscheinlich irgendwo unterwegs zum Glauben geführt hat und dann als Mitarbeiter eingestellt hat. Da kannst du von ihm sehr viel lernen. Er vertraut ihm eine Gemeinde auf der Insel Kreta. Also da gab es 100 Dörfer, sagt jemand, ein Schriftsteller, griechischer Schriftsteller, und wahrscheinlich war in jedem Dorf eine Gemeinde, ein kleiner Kreis. Gemeinde Jesus, nicht die große Masse, Tausende, sondern wo 230 versammeln, da ist Jesus gegenwärtig. Preis dem Herrn. So, Jesus wurde erwartet, aber nicht von allen, nur von den Adventgestalten, wie Johannes den Täufer oder Zacharias oder Elisabeth oder Simeon oder Hanna, von den Adventsgestalten, aber nicht von der Welt. Jesus wurde nicht von der Welt erwartet, nicht von den Juden, nicht vom Herodes, nicht von den Schriftgelehrten. Jesus wurde nur von den Gläubigen erwartet oder die, was wollten, was brauchten, was nötig hatten. Die anderen, die erschraken, als sie hörten, wo ist der neugeborene König der Juden? Die waren geschockt, wie gelähmt. Ganz Jerusalem erschrak mit Herodes zusammen. Jesus, er kam zu den Seinen. Johannes Kapitel 1, Vers 10 und folgende Verse. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Die Welt erkannte seinen Schöpfer nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine Katastrophe. Er kam, Sohn Gottes kam. Auf den hat man schon Jahrtausende, Jahrhunderte gewartet. Jahre gewartet, immer wieder. Die Verheißung, der Messias wird kommen. Er wird die Welt verändern. Und dann kam er. Keiner war da. Und die haben nicht einmal begriffen, dass er da ist. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 8, keiner von den Herrschern dieser Welt hat ihn je erkannt. Denn hätten sie ihn erkannt, den Herrn aller Herren, den Herrn der Herrlichkeit, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Dann wären sie hingegangen, hätten sie angebetet, so wie die Weisen aus dem fernen Osten. Tausende von Kilometern sind sie gegangen und haben Jesus angebetet. Aber die, die um die Ecke wohnten, nur 6-7 Kilometer weg, die waren zu faul, aufzustehen und hinzugehen und zu gucken, was ist die Sache. Die Herrscher dieser Welt, die Geistlichen, der hohe Priester und sein ganzer Clan, die sind nicht hingegangen. Die Herrscher dieser Welt waren blind für Jesus. Warum? Weil Satan sie verblendete. Satan hat sie verblendet gehabt. Die Herrscher dieser Welt, sie fürchten sich sogar vor Jesus. Denn sie wussten, wenn der kommt, müssen wir abdanken. Müssen wir unsere Lehre korrigieren. Unsere ganzen Gesetze und Dogmen korrigieren. Die wollten nicht wahrhaben, dass Jesus gekommen ist, dass er der Sohn Gottes ist. Die wollten auch nachher, als er auferstand, auch nicht wahrhaben, dass er lebt, dass er reell ist. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen haben ihn nicht akzeptiert. Ist das nicht Katastrophe? Ist es nicht furchtbar? Die Seien haben einen anderen Messias erwartet. Prophet Jesaja, der weissagt über ihn ganz exakt, was er machen wird, wie er aussehen wird, dass man seinen Bart ihm ausraufen wird. Jesus hat Bart gehabt, falls ihr es nicht wisst. Seinen Bart hat man ausgerauft. Oder der Prophet Micha weissagt exakt ganz genau, wo er geboren werden sollte. In Bethlehem, nur um die Ecke, aber da ist keiner hingegangen. Biliam, dieser heidnische Prophet, weissagt, und ich sehe seinen Stern aus Jakob. Und dieser Stern aus Jakob, das ist eine der ältesten Weissagungen über Jesus. Von einem falschen Propheten sogar. Sogar falsche Propheten können manchmal was Gutes erzählen. Und dieser falsche Prophet sollte mal Israel verfluchen, aber der konnte nicht Israel verfluchen, weil Gott mit Israel damals war. Ich sehe seinen Stern. Ein Stern geht von Jakob aus. Er tritt hervor. 4. Mose 24, 17. Er tritt hervor. Der Stern aus Jakob. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Der Herr regiert. Williams Weissagung wird auch wahrscheinlich veranlasst haben, dass die Weisen aus Ekbatana damals nach Jerusalem gekommen sind, um den neuen, neugeborenen König anzubeten. Er wurde von Propheten geweissagt, vorausgesagt. Apostelgeschichte 10, Vers 43 lesen wir. Von diesen Propheten alle, in ihren Schriften haben sie einfach ihn bezeugt. Und durch ihn, durch diesen Jesus, durch diesen bezeugten Christus, sollen wir alle Erlösung und Sündenvergebung empfangen. Der wurde schriftlich, sogar schriftlich bezeugt von all diesen Propheten. Micha, Jesaja und der Reihe nach. Jesus war der größte Mensch der Weltgeschichte, ein Superstar. Deutschland sucht Superstar. Die ganze Welt hat diesen Superstar gesucht. Und jetzt kommt er und den finden sie nicht. Und wollen sie gar nicht finden, wie der ist. Er kommt aus der Top-Geschlechter Judäas, aus dem Davids-Clan in Bethlehem. Da kommt er, dieser Jesus, alles stimmt. Der König, aller Könige, tritt jetzt ganz bescheiden. Weißt du, wenn der in einem Goldbettchen zur Welt gekommen wäre, oder im Palast, oder beim Herodes, da wäre alle Welt hingelaufen. Aber er wäre nicht Gott. Dann hätten wir zuerst mal durch ein paar Wachen durch müssen. Und Sicherheitskontrollen, bis man zu dem hinkommt. Aber hier im Stall kann jeder kommen. Einfach schlicht. Jesus ist zu allen Menschen gekommen, sodass alle Gott berühren können. Nach Matthäus 2, Vers 4 bis 6 wussten alle Juden über ihn, dass er kommen wird. Sie wussten, sie waren informiert. Aber ich sage eine große Wahrheit. Information rettet noch niemand. Information, das Wissen über Gott, das verkopft einen, aber retten tut es niemand. Selbst wenn man gut über Jesus informiert ist, die konnten genau sagen, in Bethlehem. Die hätten wahrscheinlich auch in welchem Winkel in Bethlehem er zur Welt hätte kommen können. Aber nein, die haben sich nicht bewegt. Man ist noch lange nicht gläubig, wenn man alles weiß. Und die sind auch nicht einmal hingegangen, auch als um die Ecke es passierte. Stell mal vor, es wäre irgendwo in fernen Germanien passiert damals oder Schweiz. Da wären sie vielleicht hingegangen, aber ja, um die Ecke, was soll's? Ein Prophet im eigenen Haus gilt nichts. Seinen Vater kennen wir, seine Mutter kennen wir. Ach, soll der was Besonderes sein? Alle Welt wartete auf den Erlöser und jetzt ist er da und die Leute kommen nicht. In Heilbronn, da gab es Leute, die wohnten im Gemeindehaus, in unserem Gemeindehaus, aber die sind zu faul gewesen, runterzugehen zum Gottesdienst. Die wohnten im Gemeindehaus. Du kannst im Gemeindehaus wohnen und kannst Gottesdienst vorbeischleifen lassen. Du hast nichts was Besonderes vor, aber ich bin heute zu faul, zu müde, zu belastet, zu gestresst. Wenn du Gott wirklich erleben willst, dann ist dir kein Weg zu weit. Das ist nichts unmöglich, kein Opfer zu groß. Die Liebe findet immer einen Weg. Immer einen Weg. Mir muss niemand erzählen, was ich kann nicht kommen. Du lügst. Weißt du, ich bin schon so oft in meinem Leben belogen worden von Leuten. Ja, das ist passiert und das ist passiert und da konnte ich nicht kommen, da bin ich verhindert worden. Wenn es dem nachginge, ich würde ständig verhindert sein. Der Teufel verhindert mich ständig, permanent. Aber du hast belogen. Ich habe genug Märchen gehört, was man so alten faulen Ausreden da gebracht hat. Ja, ich wollte kommen, aber naja, da ist das und jenes passiert. Wisst ihr, ich will nur sagen, wenn es um Gott geht, wenn ich Liebe zu Gott habe, da werde ich rennen. Da kann mich kein Tod und kein Teufel und nichts zurückhalten. Keine Krankheit. Ich kenne Leute, die sind zu den Freimaurerlogen, die haben sich hintragen lassen auf die Bahre vom Roten Kreuz. Aber in eine Versammlung sind sie nicht gegangen. Weißt du, das wäre was gewesen, wenn sie mit der Bahre vom Roten Kreuz in eine Versammlung getragen wird. Aber zu der Freimaurerloge, da konnten sie. Da konnten sie. Es gibt so viele faule Ausrede. Vergiss es. Ich glaube, keine einzige faule Ausrede mehr, wenn Leute kommen und sagen, deswegen und deswegen und deswegen. Es gibt nur einen Grund. Und das ist, will ich oder will ich nicht. Wenn ich nicht will, passiert nichts. Da bringen dich keine 10 Pferde wohin. Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. Also Glaube ist eine Willenssache, eine Entscheidung. Die meisten Leute sind krank am Willen. Nicht an irgendwelchen Organe. Der Wille, die wollen krank bleiben, denn sonst hätten sie keinen Grund, zum bemitleidet zu werden, zu bedauert zu werden. Dann hätten die Ärzte keine Arbeit und die Pharmaindustrie würde nichts verdienen. Krank ist eigentlich eine Willenssache. Willst du gesund werden, fragt der Herr Jesus. Nicht ich. Kann ich dich heilen? Darf ich dich heilen? Nein. Willst du gesund werden? Und mit dem Willen steht und fällt alles. Und das, deshalb drehen sich so viele Menschen im Kreis, kommen nicht weiter, bewegen sich nicht viel. Und die marschieren, die ständig sind sie unterwegs, aber nur auf der Stelle. Darum muss einiges vorher passieren, dass wir aufwachen, dass wir zusammenbrechen, dass wir aufhören, auf der Stelle zu treten und sagen, ich laufe schon, ich renne schon, bin ja schon Marathonläufer. Viele schlafen, sind arme Seelen, sorry, aber sie sind verstockt. Sie bleiben verstockt, weil sie nicht glauben wollen. Hätten die Juden damals glauben wollen, schon allein aus Neugier wäre ich gegangen. Vielleicht ist doch was wahr an dieser Geschichte. Vielleicht stimmt was. Nein, lass die Maria da und den Josef das Baby aufpassen. Die Sonne scheint, aber wenn einer die Sonne nicht sehen will, sieht er sie nicht. Wegen der Verstockung geht das Heil Gottes an so vielen Menschen vorbei. So damals an die Juden, bis heute. Sie wohnen nur um die Ecke. Das Heil Gottes ist greifbar, nahe, herbeigekommen, bricht an, bricht auf. Aber nee, wollen wir nicht. In 1. Titus Kapitel 3, Vers 16, hier ist der große Lobgesang über Jesus und die Erlösung. Er ist offenbart im Fleisch. Jesus hat sich offenbart unter den Menschen, unter seinem Volk, seiner Generation, seinem Geschlecht. Er ist gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Und jetzt können Sie nachgucken. Der ist in den Himmel gefahren. Verstehst? Er war da, lebte unter ihnen, aß mit ihnen, predigte ihnen, diente ihnen, heilte sie. Und jetzt ist er weg, aufgenommen in die Herrlichkeit. Alles vorbei. Und wäre ich bloß hingegangen, hätte ich bloß hingehört, hätte ich bloß angenommen. Viele ignorieren die Wahrheit Gottes. Sind so ganz nah am Reich Gottes. Wand an Wand leben sie zum Reich Gottes. Aber nein, ist zu viel verlangt. Das Volk Gottes hat so viel Gnade erlebt, so viel Güte Gottes erlebt und so weiter und immer wieder ausgeschlagen. Mit wie viel Liebe hat Gott sie gesucht? Jesus weint sogar über Jerusalem. Und ist traurig. Lukas 23, Vers 28, er weint. Kannst du dir vorstellen, der liebe Gott weint, Heiland weint. Vielleicht weint er über dich auch oder über mich auch. Wer weiß, wie der Herr Jesus, wenn er mich anguckt und dich anguckt und die Gemeinde anguckt und die Christen anguckt und die Gläubigen anguckt weltweit. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, bedauert mich nicht, sondern weint über euch und eure Kinder. Da sollte man klagen und bewegt sein und berührt sein. Was hat der Heiland alles für mich ertragt? Vergiss es. Das hat er gerne gemacht, mit Freuden gemacht, aus Liebe gemacht. Beweint euch und eure Kinder. Viele bedauern gern die anderen. Die sollten sich lieber selbst bedauern. Tut mir leid, aber ich möchte heute ein paar Wahrheiten weitergeben. Die selbst haben sich am allernötigsten, sich selbst zu bedauern. Ach weißt, der tut mir leid und der tut mir leid und der andere tut mir leid. Tu dir selbst mal leid. Habe selbst mit dir Schmerzen und Probleme und Kummer. Du hast es am allernötigsten. Die Weisen wussten, wo der König geboren wurde. Hier in Juda. Bloß sie haben die falsche Adresse genommen. Und Geschwister, es ist auch sehr wichtig, die richtige Adresse zu haben. Nicht nur zu wissen, da ist ein neuer König da. Wir haben seinen Stern gesehen, du musst auch wissen, wo er geboren ist. Und du darfst nicht zu den Falschen gehen. Viele Leute verirren sich und verlaufen sich irgendwo in irgendwelche Kreise. Gruppchen und Gemeinden und Kirchen, Institutionen, die suchen, sie erwarten Jesus, aber an die falsche Adresse. Stell mal vor, was wäre passiert, wenn die wieder zurückgegangen wären, die Dummköpfe da. Tut mir leid, aber die haben dem Herodes ein Versprechen abgegeben, wenn wir den König gesehen haben, angebetet haben, wir kommen zurück und beten und werden dir erzählen, wie das alles aussieht, wo der wohnt, welche Adresse er hat. Die werden geköpft worden. Manche spielen mit ihrem Leben und merken es nicht. Komm zurück und erzähl uns. Das ist auch alles falscher Lug und Trug. Die Weisen haben sich in großer Lebensgefahr gebracht, als sie dann nach Jerusalem gestiefelt sind. Wo ist der neugeborene König? Sie haben logisch gedacht, aber unsere Logik bringt uns manchmal ins Verderben. Weißt du, Gott wird, Entschuldigung, unlogisch erlebt. Das ist meine persönliche Erfahrung. Gott wird total unlogisch erlebt, gar nicht so rationell, verständlich. Verstehst du auch, was du liest hier in der Bibel? Weißt du, du verstehst nicht und trotzdem erlebst du Gott, weil du nicht verstehst. Und je weniger du verstehst, desto mehr erfährst und erlebst du Gott. Tut mir leid, aber so ist es. Das ist die Wahrheit. Viele denken, es muss alles so stimmig sein, so alles perfekt. Alles so nach Paragraphen, Gesetze und Regeln und Vorschriften. Nach Anordnung 1 und 1 ist 2. Nein, bei Gott ist es 5. Gott hat eine ganz andere Mathematik. Er sieht auch, was noch dazwischen ist. Die Berge und die Hügel und Täler, die du nicht siehst. Weißt du, wir denken immer, ja, das muss so und so sein. Gott macht Ausnahmen. Deshalb in Bethlehem und nicht in Jerusalem ist der König geboren. Der wurde erwartet, aber nicht beim Herodes. Das war erstens mal noch ein Edomiter, ein Feind des Volkes Gottes. Stammt von Esau ab, der gegen Israel gekämpft hat, permanent und ständig. Gott macht Ausnahmen. Er geht nach kein Schema und nach keine Formel und keine Regel. Er geht, wenn er jemand erreichen will, querfeldein. Das ist der liebe Gott. Gottes Konzepte arbeiten anders. Seine Arbeitsweise, seine Pläne sind anders als unsere. Deshalb sei bereit für Überraschungen. Wenn Gott wirkt, sei bereit für Überraschungen. Gott geht oft sehr, sehr, sehr unlogisch vor. Lies mal 1. Korinther Kapitel 1, ja, glaube ich, oder 2. Eins oder zwei weiß ich nicht, aber ich habe die Verse 25 bis 29. So, und da heißt es, denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Also Gott überrascht mit seiner Klugheit und es ist so unlogisch. Wie kann man das machen? Und trotzdem passiert es. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung, schreibt Paulus weiter. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene. Sondern das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Ich habe eine kleine Gemeinde mal bei Stuttgart miterlebt. Die haben gebetet, lieber Gott, schick in unsere Gemeinde Leute mit Hornbrillen. Also gebildete, intelligente. Und dann kamen die Leute mit Hornbrillen. Aber die haben nur Probleme gehabt. Nur Probleme mit diesen gehornten Brillenleute. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott sich erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, die Gebildeten und so weiter. Und das, was schwach ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Deshalb geht Gott, hat jemand eine Hornbrille hier? Gott segne euch. Deshalb, ihr seid schon richtig in der Gemeinde. Ja, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was ist, damit sich niemand einbilden kann. Ich darf ja auch, ich war auch mal so ein Dummkopf. Entschuldigung, das war ich auch. Ich habe auch gebetet, lieber Gott, schick uns Millionäre mal in der Gemeinde. Und wir hatten so 6, 7 Millionäre in der Gemeinde. Und wir haben große Geschäfte gemacht, sogar mit Saudi-Arabien. Und die kamen. Aber weißt du, was ich gehabt habe mit diesen Millionären? Nur Probleme. Am Schluss stand die halbe Gemeinde vor Gericht. Mit Häuser bauen und Häuser verkaufen und mit Geschäfte, Versicherungen und was weiß ich. Das bringt nichts. Das Reich Gottes wird mit Witwen und Waisen gebaut. Amen. Mit armen Leuten. Nicht mit Millionäre. Und ich musste die ganzen Millionäre abschreiben. Weil die Geld haben, die geben nicht so viel. Ja, die sagen immer, wenn ich ein Geschäft mache, dann kriegst du den Zehnten. Und die haben manchmal nie Geschäft gemacht. Die haben nur das Geld verpulvert. Da fahren sie einen ganzen Tag für 30.000 D-Mark damals, mit dem Scheich da von Saudi-Arabien, wollen was verkaufen, am Schluss ist nichts rausgekommen. Das haben sie noch draufgezahlt. Verstehst? Geh nicht auf dieses Versprechen, lieber ein Spatz in der Hand. Also Taube auf dem Dach. Ja, das, was nichts ist und was geringe ist vor der Welt, das Verachtete, das hat Gott sich erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch rühmen kann. Ich hab's gemacht. Ich hab's geschafft. Ich war's. Gottes Leute, und ich sag dir, weißt du, Jesus erwarten. Geschwister, lass uns umdenken, lass uns aufhören, von diesen ganzen materialistischen Gedanken wegzugehen. Lass uns da einfach vergessen. Gottes Reich wird durch einfache Leute, schlichte Leute, natürliche Leute gebaut, so wie du und ich. Und trotzdem sind wir super intelligent. Und trotzdem. Gottes Leute sind echte Leute. Ich habe ihn bei Geislingen, also das ist bei Stuttgart, ich habe jemanden in der Gemeinde gehabt, der war Analphabet. Aber wenn der gepredigt hat, der hat immer die Bibel vorlesen lassen von anderen, weil er nicht lesen konnte. Aber dann hat er das Wort Gottes gebracht, wenn der unter der Salbung war. Das Wort Gottes ist geflossen. Da konnte mancher Studierte nicht mithalten, mancher Theologe, wenn der anfing zu predigen. Aber der war Analphabet. Gott gebraucht einfache Leute, Geschwister. Lass uns alles andere vergessen. Gottes Leute sind echte Leute, wahrhaftige Leute. Die machen sich selbst nichts vor und die können den anderen auch nichts vormachen. Das sind die Leute Gottes, ihr Lieben. Die können nur, wenn der Heilige Geist über sie kommt, dann sind sie perfekt. Dann sind sie fähig zu irgendwas, wenn die Salbung da ist, wenn Gottes Gegenwart da ist. Die Weisen freuten sich riesig. Wir haben seinen Stern wieder gesehen. Guck mal, nicht bei den Theologen haben sie den Stern gesehen, sondern erst, als sie wieder draußen waren und die alle hinter sich gelassen haben. Ohne den Stern hätten sie nur Depressionen bekommen. Und das ist das Problem, warum viele Menschen Depressionen bekommen, weil ihnen der Stern verloren gegangen ist. Da haben sie Bücher gelesen, da haben sie ganze Kommentare gewälzt und dann haben sie den Stern verloren. Lieber Brocken vom Wort Gottes. Und das habe ich verstanden, das habe ich begriffen. Und das wirkt in meinem Leben, das arbeitet bei mir. Also ganze Kommentare. Wenn du den Stern nicht mehr hast, dann hast du Frust und Enttäuschung in deinem Leben. Dieser Stern, das war bei diesen Weisen in Jerusalem. Hat die ganze Reise hätte nichts gebracht. Es wäre alles vergeblich gewesen. Und sie wären in einem Fiasko gelandet. So wie dieser eine, der, wenn Gott nicht Gnade geschenkt hätte, dann kaufte sich ein prophetisches Wort, die Jesaja-Buchrolle, und liest von vorn und von hinten und von oben nach unten. Und dann kommt der Philippus auf den Wagen und sagt, verstehst du auch, was du liest? Dann sagt er, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann erzählt er ganz knapp, das ist Jesus, der Prophet ist schon da, dieser Messias ist schon da. Und dann kommen sie an einer Wasserpfütze, da muss man gar nicht viel erklären und sagen von Taufe und Heiligung und was weiß ich alles. Dann sagt er, das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Wenn der Heilige Geist wirkt, verstehen die Leute die prophetischen Bücher, ohne den Heiligen Geist verstehst du die Bibel nicht. Und so wäre es den Weisen auch in Jerusalem gegangen. Die Schriftgelehrten wussten perfekt, wo Jesus geboren werden sollte. Aber das hat sie nicht interessiert. Das hat sie nicht interessiert. Es gibt so viele Desinteressierte, so viele Gleichgültige und Lustlose. Oh, das interessiert uns nicht, was die da predigen. Jesus kommt bald wieder. Das predigen die Leute schon 2000 Jahre. Jesus kommt bald wieder. Ist immer noch nicht gekommen. Aber ich sag dir, es wird eine Überraschung geben. Plötzlich steht er da. Siehe, ich komme. Weißt du, da müssen andere Leute kommen. Denn die eigenen Leute kommen nicht. Und du siehst, Jesus hat eingeladen oder erzählt die Geschichten von den Eingeladen. Da ist der eingeladen und jener eingeladen. Sie haben alle Entschuldigungen, Ausreden. Kann ich kommen? Wir haben Ochsen gekauft. Also so ein Blöder kauft Ochsen, ohne gesehen zu haben. Wir haben zwar den Baum gekauft hier, ohne gesehen zu haben, ist trotzdem schön geworden. Da musst du dich unbedingt sehen. Wir wussten nicht, wie der aussieht, aber sie sieht trotzdem gut aus. Das Wissen um Jesus ist nicht das gleiche als Suchen nach ihm. Ist nicht das gleiche. Viele Fromme sind so schlau, sie wissen, ich habe es gesucht, aber nicht gefunden. Die richtige Adresse. Nach Bethlehem gehen. in diesem Kaff da. Und du bist Bethlehem, die kleinste unter den Städten Judäas. So ein Kaff, 3-4 Häuser. Ein Schafstall. Da soll der Messias zur Welt kommen. Keine Burg, keine Festung, nichts. Um die Menschen steht heutzutage sehr traurig. Weißt du, ich könnte manchmal heulen, wenn ich die Leute angucke. Wenn es nicht was Außergewöhnliches ist, Glanzpapier ist, was Großartiges ist. Oder was soll das? Was kann Gutes aus Nazareth kommen, aus der Nazareth-Kirchstraße? Verstehst du, so sind die Leute. Die haben alle Möglichkeiten, aber sie nutzen sie nicht. Jesus wurde von den Gläubigen erwartet, aber nicht von den Ungläubigen. Jesus wurde von den Kranken erwartet, nicht von den Gesunden. Von den Gesunden ist kein einziger rausgekommen. Und die Gesunden sagten, wir brauchen diesen Heiler nicht. Nur die Kranken, die Aussätzigen, die Besessenen, die sind Jesus nachgelaufen, die Hilfsbedürftigen. Jesus wird von den Christen erwartet und nicht von den Antichristen, die gegen Gott eingestellt sind, gegen die Gemeinde eingestellt sind, gegen das Wort Gottes eingestellt sind, die so atheistisch denken. Und du glaubst gar nicht, wie materialistisch und atheistisch unsere Gesellschaft heutzutage denkt. Gott ist ausgewandert. Die würden Jesus wieder am liebsten wieder kreuzigen. Die möchten das, was er gesagt hat, das sind die begeistert. Aber was er getan hat, das müssen wir annehmen. Was er vollbracht hat. Voll Gottes erwartet ihren König, ihren Jesus. Mein Jesus lebt. Halleluja. Die falschen Propheten erzählen den Leuten Märchen und sagen, ja, er wird kommen, wenn der Tempel gebaut ist. Wenn das gemacht ist und das vollbracht ist. Nein. Wenn der Tempel gebaut ist, dann kommt der Teufel und sagt, Jesus, spring runter von der Sinne des Tempels. Genau das Gegenteil. Jesus kommt, wenn das alles gar nicht fertig ist und vollendet. Er braucht kein Spektakel. Oder Jesus, wir glauben an dich, wenn du vom Kreuz runtersteigst. Du siehst, was die Leute erwarten, Wunder. Aber die Wunder bringen uns nicht zum Glauben. Kein Wunder bringt einen Menschen zum Glauben, glaub mir das. Kein Wunder. Jesus erzählt in der Geschichte vom Lazarus, dem reichen Mann, selbst wenn ein Toter auferstehen würde und predigen würde, würden sie es dennoch nicht glauben. Und viele Menschen, sehr viele Menschen haben Nahtoderfahrungen gehabt. Die wenigsten sind zum Glauben gekommen. Die wenigsten. Viele haben umgedacht. Und ich kenne Leute, die umgedacht haben. Professoren, die zuerst mal antigöttlich eingestellt waren, gegen Gott gepredigt haben. Als sie eine Nahtoderfahrung gehabt haben, 7 Monate später, schreiben sie die feurigsten Bücher über Gott, über das ewige Leben und sagen, schmeißt meine Bücher weg, denn die waren alle falsch und irrtümlich. Ich habe Gott gesehen oder den Herrn gesehen oder was es auch immer war. Und die meisten brauchen vielleicht so Nahtoderfahrung, damit sie wieder aufwachen und wieder zu sich kommen. Puh, es gibt ein Jenseits, es gibt eine Ewigkeit. Und in Bruchteilen von Sekunden läuft das ganze Leben ab. Und der Mensch weiß, gerade wenn er Nahtoderfahrung macht, es gibt zwischen Himmel und Erde etwas, was in den Schulbüchern nicht steht. Was die Professoren nicht wissen, was die Atheisten nicht wissen. Lass doch einen Atheisten mal eine Nahtoderfahrung erleben. Du, der wird auf den Knien liegen und zu Gott beten und sagen, ich habe was Großes erlebt, ich habe Gott erlebt. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus kommt, Menschen Hilfe zu bringen, Menschen von ihren Leiden zu befreien, zu erlösen, sagt, lass das alles liegen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Lass die Geistlichen, die haben euch bisher nicht geholfen und die werden euch auch nicht weiterhelfen. Menschen, die sich nur mit Theologie rühmen und Philosophie rühmen und Psychologie rühmen, die haben euch nicht geholfen. Jesus kam, um der Schlange den Kopf zu zertreten, das ganze Denken zunichte zu machen. 1. Mose 3,15. Und er wird der Schlange den Kopf zertreten, den Teufel vernichten, indem der Teufel geschlüpft ist, die Schlange. Da wird ein Ende machen und dem Teufel das Handwerk legen. Und dann erfüllen sich die großen, uralten Gottesverheißungen. Jesus kam in diese Welt, um nicht die Juden zur Weltherrschaft zu bringen. Das ist immer das große Trachten des Judaismus, die Welt zu beherrschen. Nein, Jesus kam, um die Menschen zu erlösen und die Juden zu zerstreuen in alle Welt. Und er hat gepredigt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker. Genau das Gegenteil. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Nein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt. Das ist Evangelium. Er kam in einer Zeit, wo nichts mehr lief. Lies Jesaja 7. Wenn du Hausaufgaben machen möchtest, ein bisschen Bibelstudium machen möchtest, lies Jesaja 7, das ganze Kapitel am liebsten. Da ist die Verheißung vom Immanuel. Er kam, als die Menschen Angst hatten, als das Land belagert war von den Feinden, als sie Höllenangst und Panik hatten und Heidenangst. Ich weiß nicht, wie viele Ängste es gibt, aber all diese Ängste, als sie das alles hatten. Er kam, um den Menschen diese schrecklichen Ängste zu nehmen. Sag es Jesus, wenn du an Sterben denkst. Ich habe schon oft an Sterben gedacht. Sag es Jesus, wie das wohl geht, dieses Sterben, diesen Todesgedanken loszuwerden. Lass mal dein Herz ein bisschen langsamer schlagen oder mal auszusetzen. Dann sag es Jesus. Du weißt dann, egal was jetzt passiert, mein Leben ist in Gottes Hand und mich kann niemand und darf niemand aus der Hand Gottes reißen. Sag es Jesus, wenn du an Sterben denkst. Und dazu braucht man Jesus. Ich brauche nicht Jesus, um hier zu leben. Da komme ich auch selber zurecht, ohne seine Hilfe. Aber wisst ihr, ich brauche Jesus, um das Todestal zu durchschreiten. Da brauche ich seine Gnade. Herr Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände lege ich mein Leben. In deine Hände lege ich meine Ewigkeit. In deine Hände. Und weil du lebst, werde ich auch morgen leben. Er kam in einer Zeit, wo alles so teuer war, wo das Leben echt schwer war, wo es fast unmöglich war, irgendwie durchzukommen. Jesaja 7 beschreibt diesen Zeitraum. Und da gerade in dieser Notzeit wird die Jungfrau schwanger. Und die bringt den Immanuel zur Welt. Gott mit uns. Eine Zeit, wo das Land verödet, verarmt. Und so war auch die Zeit, als Jesus kam. Das Land war ausgebeutet von den Babyloniern, von den Griechen, von den alle möglichen Völker, Syrer, und jetzt die Römer, die holzen alles ab. Weißt du, wo die Römer überall hausten? Ob es jetzt Jugoslawien ist oder Griechenland ist, überall, wo die Römer hausten, die haben alle Berge abgeholzt und für ihre Schiffe, um ihre Schiffe zu bauen. Das Land verödete. Von vielen Völkern wurden Israeliten ausgeraubt. Das Volk war bitterarm und dann noch geistlich genauso schlimm. Dämonen beherrschten das Land. Das Land wimmelte nur so von Besessenen. Blinde, Lahme, Taube, alles ein Zeichen, Dämonen blockieren die Eingänge. Stumm. Das Land war voller Bettler, blind, taub, unfähig, was sich selbst am Leben zu erhalten. Genau das trifft Jesus jetzt, diese Gesellschaft, Gott mit uns. Im gelobten Land. Alles öde. Und genau da begegnet der Herr, kommt nach Jerusalem. Aber Jerusalem ist eine Stadt, wo lauter Otterngezüchte gedeihen. Als die Leute da zur Taufe des Johannes kommen wollen, dann sagt Johannes, ihr Schlangenbrut. Du siehst, was in Jerusalem los war. Von wegen eine heilige Stadt. Das war eine Schlangenbrut, ihr Otterngezüchte. Von dort kam das ganze Unheil. Und dort kam Jesus, um der Schlange den Kopf zu zertreten, ein gar auszumachen, diesen frommen Scheinheiligen. Weißt du, der Kaiphas, das war ein Heuchler. Und die Bibel entlarvt ihn als ein Heuchler. Denn Jesus sagt, Petrus, du wirst mich verleugnen, bevor der Hahn zweimal kräht. Eigentlich war es eine Sünde, verboten für einen Priester, Hüder zu halten. Das war verboten. Und was macht? Das war der Hahn vom Kaiphas. Kikiriki! Und er wusste sofort, die ganze Welt wusste, das ist doch ein Heuchler. Und man hat ein Grab gefunden, eine Urne gefunden oder Gebeinhaus gefunden und da steht Kaiphas und hat eine Münze im Mund. Genauso dieses Fährgeld in die Ewigkeit zu fahren. Das war Unglaube. Du siehst, der anderen predigt der Wasser und selber trinkt Wein. Und da kam Jesus der Schlange den Kopf zu zertreten, diesem ganzen Otterngezüchter ein Ende zu machen, dem ganzen verlogenen Pakt der teuflischen Meute ein Ende zu machen. Dieser Justizmord am Kreuz, das ist ein Verbrechen. Pilatus sagt, er hätte verurteilen können, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Doch, der ist des Todes schuldig. Die Kriegsknechte wurden bestochen, um weiter Lügen zu verbreiten. Lügner wurden gedeckt von diesen Geistlichen, die du tötest, die Propheten, die zu dir gesandt sind. Hier kam Jesus in diese Welt. Und für die war es Schock und Schrecken. Die Welt hat Jesus gebraucht, um dieses gottlose Treiben endlich zu beenden. Es musste ein Gerechter kommen, der diesem Unwesen ein Ende bereitet. Um die ganzen frommen Lügen aufzudecken, sie zu entlarven, denen die Maske vom Gesicht zu reißen. Wo wäre die Menschheit hingekommen, wäre Jesus nicht gekommen? Was wäre aus der Menschheit geworden? Denk nochmal drüber nach. Der Tempel ist zu einer Mördergrube geworden. Die machen nur noch Geschäfte. Das ist der Tempel gewesen. Zweimal muss Jesus den Tempel reinigen. Und es hat immer nicht funktioniert. Da gab es keine Gottesoffenbarung mehr, schon eine ganze Weile. Da wurde alles nur vermarktet. Und Jesus sagte die Wahrheit, deshalb musste er weg und sterben. Die Geistlichkeit, das ganze Lügenpack damals, ertrug die Wahrheit nicht. Sag ihm, kreuzig ihm. Das ganze Pöbelvolk wurde gekauft und bestochen. Und genauso, Leute, glaubt keiner Demonstration, glaubt keinen Aufmarsch, ob jetzt der eine oder der andere, beide kaufen da die Demonstranten. Guck mal jetzt in Kiew. Da werden die Demonstranten gekauft. Der eine kriegt so viel Euro und der andere kriegt so viel Euro. Und dann marschieren sie massenweise auf, das Pöbelvolk. Das Volk ist dumm, hat jemand einmal gesagt. Und es wird gekauft. Sagt, kreuzige ihn, ruft lauter. Kriegt noch einen Dollar. Kreuzige ihn. Du siehst, was alles passiert ist. Er war unerwünscht bei denen. Aber dann waren die Heiligen, komme bald, Herr Jesus. Oder bleibe, Herr Jesus, es will Abend werden. Wir haben Angst. Jesus hat mit diesem Gesindel ein Ende gemacht, mit diesem ganzen Treiben, was da passiert ist. Er war vorausgesagt, es war alles prophezeit. Er wird für 30 Silberlinge verkauft, Zacharia 11, Vers 12. Das war doch keine Überraschung mehr. Jesus, Jahrhunderte vorher wurde vorausgesagt, was mit ihm passiert. Ein Freund von ihm wird ihn verraten. Seine Jünger, Zacharia 13, Vers 7, seine Jünger werden ihn alle verlassen. Das ist alles passiert, sie flohen. Lass diese gehen, nimmt mich. Das hat der Prophet geweissagt. Man wird ihn auf die Wange geschlagen, Micha 4, Vers 14. Eine Patsche und dann, wer hat dich geschlagen, wenn du Prophet bist, weissage. Das wurde vorausgesagt in Micha, Jahrhunderte vorher. Also, das muss entweder Zufall sein oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es hat gestimmt. Er wusste. Micha wusste, oder die Propheten wussten, er wird angespuckt werden. Jesaja 50, Vers 6. Er wird verhöhnt werden und er wird unter Verbrechern hingerichtet werden. Das haben sie alles gewusst. Sie sahen, was passiert ist. Und darum war Jesus auch so ruhig und so gefasst. Er sagt, die Schrift muss erfüllt werden, was da gesagt ist durch den Propheten so und so. Die Hölle hat die ganze Wut auf Jesus ausgelassen. Und der Teufel hat gedacht, jetzt kriege ich ihn, jetzt habe ich ihn. Und was ist passiert? Jesus hat den Teufel gekriegt und gefangen genommen und der Schlange den Kopf zertreten. Jesus wurde von den Dämonen schon erwartet. Der wurde erwartet, regelrecht. Die wollten ihn fertig machen, vernichten, ließen nichts Gutes an ihm. Das war die Situation. Jesus wurde von diesen Scheinheiligen schon erwartet, regelrecht erwartet. Matthäus 21, Vers 38. Eine Anspielung. Jesus macht eine Anspielung darauf. Matthäus 21, Vers 38. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, also jetzt Gott, Jesus, als sie den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt und lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns selber zu bringen. Das wusste Jesus und das hat ihnen schon gesagt, das ist der Sohn, der Erbe. Die Banditen haben ihn schon erwartet. Die Räuber, dieses Otterngezüchte. Das ist der Sohn, der Messias. Lass uns ihn umbringen. Markus Kapitel 12, Vers 7. Aber die Weinbauern waren sich einig. Jetzt kommt der Erbe. Den bringen wir um und dann gehört der Weinberg uns endgültig für immer. Dann gehört, das haben sie gedacht. Jetzt haben wir dann nachher das Sagen im Land. Wir sind dann die Theologen, die Erleuchteten, die Offenbarer. In der Endzeit wird es zwei Gruppen von Menschen geben. Die Bösen und die Guten. Zwei Gruppen. Die auf Jesus warten, Jesus erleben und die, die Jesus weghaben wollen. Atheisten. Matthäus 25, Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, erscheint, begleitet von den Engeln, kommen wird, dann wird er auf dem Thron sitzen. Und alle Völker werden sich vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Da wird es auf der einen Seite Schafe geben und auf der anderen Seite Böcke. Matthäus 25, 31. Die rechts werden die Schafe und links die Böcke sein. Lass mir eine ganz ehrliche Frage stellen. Wo wirst du gehören? Zu welchen? Zu den Schafen oder zu den Böcken? Wo möchtest du dazu gehören? Schafe oder Böcke? Wir bestimmen, ob uns Hörner wachsen oder nicht. Ja. Rechts werden die Schafe und links die Böcke sein. Und dann wird der König zu denen, zu seiner Rechten sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes ein in Besitz, die seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereitgehalten wurde. Nehmt das Erbe. Schafe oder Böcke, gute oder böse. Für die einen ist Jesus der Messias, der Heiland, der Retter, der Erlöser, das Glück. Für die anderen ist es die Katastrophe, Weltuntergang, Advent. Wie ist die große Botschaft, diese Adventsbotschaft? Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wie erwartest du Jesus? Wie erwarten wir Jesus? Heute Morgen. Hast du ihn schon erwartet, dass er dir begegnet, mit dir spricht, mit dir Gemeinschaft hat? Siehe, dein Retter kommt, dein Befreier kommt. Wie ist deine Reaktion, wenn du hörst, stell dir mal vor, ich muss heute eine besondere Nachricht, der Heilige Geist hat mir eine Nachricht gegeben, ich soll euch sagen, morgen um 10 Uhr wird Jesus kommen. Verstehst? Wirst du da jubeln und jauchzen? Oder sagst du, zuerst mal muss mich noch überall abmelden, dass sie nichts mehr mir liefern und so weiter, abbestellen? Weißt du, die Entrückung wird plötzlich stattfinden. In einem Augenzwinkern. Wie wirst du den Herrn Jesus erwarten? Wird die Erwartung für dich sein? Freude oder Schrecken? Zu dir kommt der Emmanuel, der Heilsbringer, der Erlöser, der Heiland der Welt. Oder wirst du so reagieren wie die Weingärtner? Jetzt kommt er, packt ihn, nimmt jeder eine Keule, Messer, Schwert, Revolver, was auch immer. Und wir bringen ihn um. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war das, was die Weingärtner so wollten. Gib dich nicht auf, Bruder, Schwester. Wir haben gute Hoffnung. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Verlass dein Leben niemand anders. Überlass dein Leben niemand anders. Weder Menschen noch Pastoren noch Ärzte noch Professoren. Nimm selbst dein Leben in die Hand. Und Gott wird dich gebrauchen und dich segnen. Und dann reagiere positiv zu dir selber. Nimm dich an. Erwarte, dass Jesus in dein Leben kommt und Hoffnung in dein Leben bringt. Verlass dich nicht auf die Räuber, die von dir immer was wollen, die dein Leben bisher ausgeraubt haben, bisher dir nicht geholfen haben. Das, was mir bisher nicht geholfen hat, wird auch morgen mir nicht mehr helfen. Und das, was mir heute geholfen hat und morgen noch geholfen hat und in den letzten Wochen geholfen hat, das wird mir auch übermorgen helfen. Ich bin da realistisch. Jesus, und das sage ich was von Jesus. Jesus ist einer, der kommt und nichts nimmt, sondern er ist einer, der kommt und was gibt. Das ist das Schöne an Jesus. Der Teufel kommt und nimmt, ist ein Räuber, ein Dieb und ein Lügner. Jesus kommt und nimmt, gibt sogar umsonst. Das ist ungewöhnlich. Nimm das ewige Leben, ohne Geld. Und das ist für so manchen Materialisten eine Bedrohung. Was? Das gibt's umsonst? Beim Heiland gibt alles umsonst. Halleluja. Praise Gott. Die Welt hat Jesus damals gebraucht, sehr bitter gebraucht, braucht ihn heute noch. Und mir gefällt da ein altes Lied, das werden wir nachher auch singen. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Wie empfange ich Jesus jetzt, heute, in der Weihnachtszeit? Und nicht nur in der Weihnachtszeit. Eigentlich Christen haben immer Weihnachten, Ostern und Pfingsten am gleichen Tag. Das ganze Jahr über. Macht hoch die Tür macht weit. Sperr deine Türen auf, deine Tore, dein Gartentor, dein Garagentor. Alle deine Tore, mach mal weit auf. Jetzt kommt der Herr der Herrlichkeit. Er kommt und bringt was. Mach die Tore deines Lebens für Jesus auf. Sag, Jesus, hier hast du überall Zutritt. Zur Kammer, zum Schlafzimmer, zum Wohnzimmer, zur Küche, überall. du hast Zutritt. Weißt du, aber viele sehen Jesus als Bedrohung. Ja, dann kann ich nichts mehr machen. Nein, du, weißt du, er setzt dich als Geschäftsführer. Weißt du, feindliche Übernahme ist 51%. Er hat die 51% und du die 49. Und er setzt sich als Geschäftsführer ein. Und ich bin immer noch mein Geschäftsführer meines persönlichen Lebens. Aber mein Leben gehört ihm. Ich habe ihm mein Leben vermacht. Wie wirst du ihn empfangen? Hat er überall Zutritt in deinem Leben? An deinem Internet? An deinem Handy? Erwartest du Jesus, wenn du in den Gottesdienst gehst? Oder ist das, was Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 ist, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und wir werden das Abendmahl mit ihm halten? Oder das ist kein Platz in der Herberge, Jesus steht vor der Tür. Weißt du, weil alles so vollgestellt ist, voller Gerümpel, alles belegt, alles besetzt. Wie empfangen wir Jesus? Da kannst du manchmal die Tür gar nicht aufmachen, da ist alles so voll. Ja. Leute wollen manchmal Hilfe haben. Mir ist etwas Schreckliches einmal passiert. Deshalb, ich mache das in Zukunft nicht mehr, das, was ich mal erlebt habe. Da rufen mich Leute an, könnten Sie Pastor zu uns kommen? Wir brauchen Gebet. Habe ich gesagt, gut, ich komme. Und dann komme ich hin und da läuft der Fernseher voller Lautstärke. Weißt du, ich komme, um zu beten mit den Leuten, ihnen zu helfen. Aber die schalten den Fernseher nicht ab. Die gaffen weiter. Die wollen aber Gebet haben. Ich habe gar nicht richtig gebetet, ich habe gesagt, auf Wiedersehen. Weil das gehört sich nicht. Weißt du, wenn jemand zu einem kommt und Hilfe bringt und beten möchte, du siehst, was ein Pastor alles durchmachen muss. Angelogen werden, verstehst keinen Respekt. Hans Wurst. Verstehst, da willst du den Leuten dienen, den Leuten helfen. Mir ist mal passiert, eine dumme Gans. Verstehst du, ich wusste, die ist zu Hause, die geht nicht fort. Und dann klingel ich an die Tür und ich sehe, hinterm Vorhang steht sie da und guckt, wer das ist. Ich will sie besuchen, nur fragen, wie geht's Ihnen? Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Aber nein, Heuchler verstecken und nur mit schlechtem Gewissen nachher rumlaufen und sich entschuldigen. Ich halte von diesen ganzen primitiven, billigen Entschuldigungen überhaupt nichts. Halte überhaupt nichts. Die Leute sollen ihr Leben ändern. Dieser Tage hat mich auch jemand angerufen. Pastor, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Dann frage ich, wofür? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Verstehst du? Dann braucht sie doch die Leute auch sich nicht entschuldigen. Ich kann das Ihnen gar nicht sagen. Die wollen da irgendwo was nur quatschen wahrscheinlich. So. Wie erwartest du Jesus? Steht er vor der Tür, klopft an oder lässt du ihn ein? Hörst du seine Stimme? Weißt du, Der Gemeinde, wo er sagt, ich stehe vor der Tür, diese Gemeinde war die Gemeinde in Ephesus, eine Urgemeinde, eine brennende Gemeinde eines Tages, aber voller Action, da war so viel los in dieser Gemeinde. Aber dann sagt Jesus zu dieser Gemeinde, es sei denn, du bist kalt oder warm, aber weil du lauwarm bist, kann ich dich nicht gebrauchen. Jesus kann keine lauwarmen Christen gebrauchen. Entweder sind sie Atheisten und mir sind die Atheisten viel lieber als so scheinheilige Mitläufer. Jesus steht hier vor uns, vor mir, vor dir. Was für einen Stellenwert hat Jesus jetzt in deinem Leben? Wie wichtig ist er dir? Stell dir mal vor, Jesus klopft jetzt bei dir an heute Abend, heute Nachmittag. Würdest du ihm die Tür aufmachen? Du sagst, ja, nichts. Aber lieber sagst du gar nichts und du tust, wenn es soweit ist. Und du tust, du weißt es gar nicht, wie du reagieren wirst. Jesus muss über Jerusalem weinen. Vielleicht muss er auch über dich weinen. Wann hat Jesus vielleicht über dich schon mal geweint? Er wollte dir helfen. Er wollte dir nahe sein. Er wollte dich segnen. Er wollte dich heilen. Er wollte dich befreien. Lukas 13, Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, könnte sagen, deinen Namen einsetzen, Seele und Geist. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich dich und deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nehmt. Aber ihr habt's nicht gewollt. Ist das nicht furchtbar? Ihr habt's nicht gewollt. Was muss der liebe Gott aushalten? Mit dieser Menschheit. Bei vielen steht Jesus vor der Tür. Die Tür ist ganz verriegelt. Siehe, dein König kommt zu dir. Er will mit dir sprechen, aus dir was machen. Er will dich befähigen und berufen und was sonst noch alles, dich bedienen. Bist du in dieser Erwartungshaltung? Komme bald, Herr Jesus. Maranatha, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Ich kann ohne dich nicht weiterleben. Erwarten wir Jesus wirklich? Erwarten wir, dass Jesus wirklich zu uns spricht, auch heute Morgen? Oder sind wir so wie diese bösen Knechte in Lukas Kapitel 12, Vers 45? Es gibt böse Knechte, böse Kinder Gottes, ganz böse. Die sehen gar nicht so böse aus, aber die sind böse durch ihr Verhalten. Ihr Verhalten sagt alles. Weißt du, wir sagen vieles ohne Worte. Das meiste eigentlich, die Körpersprache, unser Verhalten. Und hier Lukas Kapitel 12, Vers 45. Oh, mein Herr kommt lange nicht. Mein Herr, mein Gott, mein Jesus kommt noch lange nicht. Und dann fängt er an, die Diener und die Dienerinnen zu schlagen, üppig zu essen, sich das Leben süß zu machen, zu betrinken und so weiter. Und dann kommt das Verderben über eine Stunde. Mein Herr kommt noch lange nicht. Und dann kommt er sogar, oder dieser böse Mensch da, dann fängt er an, die anderen zu schlagen, andere zu verdammen, andere zu verurteilen, andere in den Schmutz zu ziehen. Oh, mein Herr kommt noch lange nicht. Viele Leute sollen ihr Maul verbrennen. Das wünsche ich manchen. Dass sie aufhören zu lästern, aufhören, negative Dinge über andere zu reden. Weißt du, ach, mein Herr kommt noch lange nicht. Ich habe noch sehr viel Zeit. Kann noch Buße tun. Ich habe eine Schwester in Heilbronn gehabt. Und diese liebe Schwester, die hat über alle Leute in der Gemeinde hergezogen. Da war keiner sauber. Keiner war anständig. Und dann, als sie so über alle hergezogen hat, hat er gesagt, und lass uns das alles unter das Blut Jesu Christi bringen. Oh Heiland, wenn wir irgendwas Falsches gesagt haben, möchtest du uns vergeben. Verstehst du? Und er hat immer was falsch gesagt. Und andere gerichtet. Unser Herr kommt lange nicht. Wie soll ich dich empfangen? Denk drüber nach. Wie willst du Jesus empfangen? Wie soll ich dich empfangen? So fragt man, wenn man ihn lieb hat. Wie soll ich meinen Liebsten empfangen? Meinen Geliebten? Man möchte ihn angemessen empfangen. Hier in Marzahn oder Frankfurter Allee, da hat der Prinz Charles mal Hausbesuch bei jemandem gemacht, wollte sehen, wie die Leute im Osten früher gewohnt haben. Und dann eine Familie ausgesucht oder ein Haus. Er wollte mal sehen, wie die Leute gewohnt haben. Stell dir mal vor, der König kommt ohne Anmeldung. Das passiert dann mit Anmeldung. Der König kommt ohne Anmeldung. Plötzlich steht er vor der Tür. Ich bin Prinz Charles. Ich möchte sehen, wie haben Sie früher hier in der DDR gelebt? Nach der Wende. Das ist passiert. Wie wirst du ihn empfangen? Wirst du Angst haben? Oder wirst du Jubel und Freude? Halleluja, du kommst. Oh, das ist so wunderbar. Und du kommst nicht mit leeren Händen sogar. Du bringst noch was mit. Wird er bei dir willkommen sein? Gerne gesehen. Du kommst wie gerufen, mein Herr. Oder mein Herr kommt noch lange nicht. Jesus, komm noch lange nicht. Lass mich noch das genießen. Ich möchte noch Beruf auslernen. Ich möchte noch heiraten. Ich möchte noch Haus bauen. Ich möchte noch Auto kaufen. Ich möchte Karriere machen. Bitte verschone mich mit deinem Kommen. Auf deinen Empfang musst du dich vorbereiten. Komme bald, Herr Jesus. Hier darfst du nichts dem Zufall überlassen. Weißt du, du solltest ihn in Liebe empfangen. Oh, ich sehe mich, Jesus. Wann kommst du? Warum bleibst du so lange aus? Er ist ja dein Geliebter. Deine Flamme, dein Freund, dein Gefährte und dein Bruder. Wir haben noch so hingebungsvoll gesungen. Weißt du, das Singen sind oft nur Lippenbekenntnisse. Ich werde nie vergessen, dass Leute da immer so singen, oh, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und dann will der Herr Jesus irgendwas von dir und dann sagt, bitte Heiland, geh du zu Marie oder geh zum Johannes oder geh dorthin. Vielleicht kann der das dir helfen und aushelfen und geben. Wie soll ich dich empfangen? Es ist diese Frage, Paul Gerhard hat diese Frage mit Zittern gestellt für mich persönlich. Hat Angst. Warum? Wie soll ich dich empfangen? Bin aufgeregt, bin aus dem Häuschen. Ich weiß, er kommt morgen Mittag. Mein König, komm zu mir. Er hat mich wert geachtet, dass er gerade zu mir kommt. In meiner Bude. Erwartest du ihn überhaupt? Hast du ein Verlangen, Sehnsucht, dass er kommt? Bist du voller Begeisterung? Oder Machst du nur pflichtgemäß, ja, wenn er kommen will, soll er halt kommen. Wenn er nichts anderes zu tun hat. Wenn er glaubt, dass er das tun muss, dann und so weiter. Aber ich verspreche mich nichts davon. Kennst du solche Argumente? Du denkst das in deinem Hinterkopf. Oder bist du überwältigt? Klar, zu mir wird er kommen. Das ist der Zachäus. Der sitzt auf dem Baum, will Jesus sehen, dass er vorbeigeht. Jesus will aber an dir und mir nicht vorbeigehen. Er will zu mir kommen und zum Zachäus kommen. Plötzlich bleibt er stehen. Zachäus, komm mal darunter. Ich muss in dein Haus einkehren. Also überleg einmal, plötzlich passiert das, dass der Heiland auf dem Nachhauseweg unterwegs dir begegnet auf der Straße hier am Leopoldplatz und sagt, du, ich will zu dir nach Hause kommen. Ja, aber Herr, ich habe meine Wohnung noch gar nicht aufgeräumt. Ich muss mal staubsaugen. Ich muss mal entmisten, entsorgen. Ja, stell mal vor, der kommt zu dir tatsächlich. Oh. Aber der Zachäus, er sagt, komm Herr Jesus, ist es egal. Wir werden schon was finden zu essen. Und du siehst, als Jesus in sein Haus kommt, da passiert, plötzlich hat Jesus ja nichts gesagt. Er sagt nur, ich muss in dein Haus kommen. Und da beginnt dieser Großputz. Und so ich jemanden betrogen habe, jetzt steht er als Betrüger da. Und ich helfe den Armen. Da war ja Geizkragen. Was für eine Überraschung und was für eine Aufregung. Ich muss zu dir in dein Haus kommen. Ich will ja nur sehen, wie du vorbeigehst. Nein, ich will zu dir kommen. Bist du einverstanden, dass Jesus gerade zu dir kommt? Vielleicht ist es für uns dann ein großes Problem. Der Herr Jesus kommt zu mir. Und er fängt, weißt du, du musst nicht perfekt werden, damit Jesus zu dir kommt. Er kommt zu unperfekten Leuten. Zachäus war nicht perfekt. Der fängt erst perfekt zu werden in der Gegenwart Gottes. Wenn Jesus zu dir und zu mir und zu uns nach Hause einkehrt, dann werden wir vollkommen. Dann hört der ganze Schwindel auf. Und er hat keine Hemmungen und keine Komplexe, Jesus zu empfangen. Wie soll ich dich empfangen? Ohne Komplexe, ohne Hemmungen, ohne Ängste, ohne Bedenken, ohne Angst zu haben. Ich werde mich blamieren mit meiner Wohnung. Du, da stehen überall Götter rum, in Götzen rum. Da ist so viel Hokuspokus steht noch rum. Er ist nicht Jesus ausgewichen. Jesus meinte gut mit ihm. Und dann sagte Herr Jesus, alle Türen sind dir offen hier bei mir in Wohnung. Such dir den Platz, wo du am bequemsten bist und dich am wohlsten fühlst. Such dir, alle Türen sind bei mir offen. Denk doch drüber nach, versuch dich hineinzuversetzen in die Situation. Zachäus, der wollte nur, dass Jesus mal vorbeikommt an ihm, aber der Herr Jesus kommt nicht bei ihm vorbei, der bleibt bei ihm. Und auch nicht nur als Gast, der Herr Jesus möchte Dauergast werden. Leute, die Jesus erlebten, die haben einen Namen immer in der Bibel. Zachäus. Jeder wusste, bei diesem Zöllner in Jericho ist was passiert. Ich will in deinem Haus einkehren. Die Ankunft Jesu, die Gegenwart Gottes, ist dem Glaubenden kein Schrecken, sondern eine Erlösung, eine Wohltat, etwas Befreiendes. Der Herr war bei mir im Schlafzimmer, bei mir im Wohnzimmer, bei mir im Dachkammer, bei mir im Keller. Toll, das ist ein Gnadenakt. Ich muss zu dir einkehren. Der hat es damit gar nicht gerechnet, dass das passiert. Er hat auch nicht widersprochen. Nein, Heiland, ich muss zuerst mal telefonieren schnell, dass meine Frau aufräumt. Oder dass es in Ordnung gebracht wird. Oder dass sie was zu essen macht. Nein, gar nichts. Hier, dieser Zachäus gibt uns ein Vorbild, was passiert. Lukas Kapitel 7, Vers 44. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau, die Jesu Füße gesalbt hat da? Siehst du diese Frau, diese Maria Magdalena? Guck mal, ich bin offen für Jesus. Jesus kann schon zu mir kommen, wenn er will. Wenn er mich, dass er denkt, dass er bei mir zu mir kommen sollte. Und dann sagt dieser Jesus, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir kein Wasser gegeben. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat mich hereinkommen gesehen und so weiter und hat meine Füße geküsst. Nicht nur den Mund und die Lippen, sondern meine Füße hat sie geküsst. dass mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl, mit dem teuersten Öl, was es überhaupt gab, gesalbt. Da hätte man sogar vieles machen können. Judas rümpft die Nase und sagte, das hätten wir alles verkaufen können. Du hast mir mein Haupt nicht gesalbt. Und deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wenn Gott dir viel vergeben hat und du hast Grund, diese Vergebung anzunehmen, dann liebst du viel den Herrn Jesus. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Sie hat mir so viel getan und du hast mir nicht gegeben. Du hast gesagt, na, kann er kommen, wenn er will. Du hast mir nicht einmal einen Ehrenplatz zugewiesen. Das wäre noch ein anderer Punkt, was man hier anschneiden sollte. Du hast mir nichts Gutes getan. Wie soll ich dich empfangen? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der dient mir von Herzen. Der brennt, wem viel vergeben ist. Die Frage ist, wie sieht es mit deiner Vergebung aus? Bist du dir bewusst, ich bin der größte Sünder, die größte Sünderin? Hast du das begriffen, wo du herkommst? Aus welchem Stall? Dass du auch einmal ein Bock warst und der Herr Jesus dich verwandelt hat zu einem Lamm. Wie soll ich dich empfangen? Wie erwarten wir Jesus? Komm, Herr Jesus. Und dieses Gebet, ist egal, was passiert. Der Herr Jesus wird dich nicht kaputt machen. Der Herr Jesus wird dich nicht ruinieren. Der wird dich nicht kahl fressen. Glaub mir das. Das wird der Herr Jesus nicht tun. Der wird dich segnen. Und deine Geschichte kommt in die Bibel. Und du hast mir das alles nicht gegeben, Simon. Das ist so, diese ganzen frommen Pharisäer. Und der hätte es bitter nötig gehabt, denn der war aussätzig noch dazu. Der hätte Heilung gebraucht. Aber der Heiland konnte ihn gar nicht heilen, weil er den Herrn Jesus nicht mit Liebe empfangen hat. Wenn wir Jesus nicht in Liebe empfangen, bleiben wir aussätzig, krank und stumm und blind und was weiß ich noch alles ist. Mit Liebe empfangen, komm, Herr Jesus. Ich will mein Haus dir zur Verfügung stellen. Alles, was ich bin, was ich habe, alles soll dir gehören. Nichts mehr will ich nennen mein. Jesus will in deinem Leben einkehren. Das ist ein Gnadenakt. Wenn du heute dieses Klopfen hörst, sag nicht, das ist ein Blutdruck. Es ist der Herr. Der Herr will zu dir einziehen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Peter, wir werden das Lied singen jetzt. Wie soll ich dich empfangen? Tut mir leid, dieses Lied, ich habe das Lied zu Hause bei mir. Wie viele Strophen hast du jetzt? 10. Ich habe zu Hause 12 Strophen. Verstehst? Aber dieses Lied, was der Paul Gerhard geschrieben hat, Paul Gerhard hat kein einfaches Leben gehabt. In kurzer Zeit starben seine Kinder, seine Frau und so weiter. Hier auf dem Friedhof hat er seinen Hocker dann und saß auf dem Friedhof und hat getrauert. Aber dann öffnet er sein Herz Jesus und liebt den Herrn Jesus. Wie soll ich dich empfangen, Jesus? Und die ersten paar Strophen, die ersten 5 Strophen ist zuerst mal Allgemeines und dann wird die Liebe immer intensiver und immer herzlicher und immer wärmer. Die Liebe zu Jesus. Wie soll ich dich empfangen? Je mehr du dich Jesus öffnest, desto mehr bekommst du von der Gnade Gottes zu spüren. Und dann ist egal, was alles passiert ist, egal wie traurig du bist, egal wie niedergeschlagen du bist. Wie soll ich dich empfangen? Ich öffne mich dir. Praise Gott. Wir stehen auf und wir singen alle 10 Strophen.